Auch von mir, euch allen, einen schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir hatten ja letzten Sonntag Ostern. Für mich ist das gefühlt schon wieder ziemlich lange her, weil die Woche einfach ziemlich vollgepackt war. Ich möchte heute noch einmal an Ostern anknüpfen, an das Ereignis, an die Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes sagt uns, dass Gott unseren Herrn Jesus nach dem Tod am Kreuz am dritten Tag wieder auferweckt hat. Und dass Gott damit das Erlösungswerk von Jesus Christus bestätigt hat. Und auch heute, wie es vorhin schon angeklungen ist, soll es nochmal um Jesus, den Auferstandenen, gehen. Und damit gehen wir praktisch zurück an den Ostersonntag, zum Ostersonntag. Der Text, der heutigen Predigt zugrunde liegt, der kommt im Lukas-Evangelium in der langen Form. Im Markus-Evangelium wird das nur ganz kurz erwähnt. Aber diese detaillierte Beschreibung haben wir nur im Lukas-Evangelium im Kapitel 24. Und dort sind es die Verse 13 bis 35. Ich möchte diesen Text jetzt lesen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag, also am Auferstehungstag, in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie, also diese beiden Jünger, sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. In meiner Bibel ist dieser Text, ich habe nach der Luther-Übersetzung gelesen, mit die Emmaus-Jünger überschrieben. Das ist einer meiner Lieblingstexte in der Bibel, weil er Jesus auf eine ganz eindrückliche und besondere Art beschreibt, wie er mit diesen zwei Jüngern umgegangen ist. Ich habe, wie vorhin auch schon gesagt wurde, als Titel für die Predigt gewählt, Jesus als Seelsorger, weil hier Jesus im Umgang mit diesen zwei Jüngern seine den Menschen zugewandte Seite zeigt. Dieser Bericht hier wurde von Lukas, wie das ganze Evangelium, genau untersucht und recherchiert, und er hat dann den gesamten Bericht von Jesus Christus für einen Mann namens Theophilus aufgeschrieben. Und der Zeitpunkt, an dem diese Geschichte oder dieses Ereignis geschehen ist, das war noch am Auferstehungstag von Jesus. Und da wird gesagt, dass zwei Jünger aus dem erweiterten Jüngerkreis von Jesus unterwegs sind. Von Jerusalem weg nach Emmaus. Also die zwei haben die anderen Jünger verlassen. Jesus war ja gestorben, sein Leichnam war weg, nicht gefunden. Sie haben Jesus nicht mehr gesehen, und diese zwei Jünger hatten dann beschlossen, dass sie nach Hause zurückkehren und nicht bei den anderen Jüngern bleiben. Nach Hause gehen hat für die beiden bedeutet 2 Stunden Fußmarsch etwa. Und in 2 Stunden, da hat man ganz schön Zeit, um miteinander zu reden, wenn man unterwegs ist. Und das haben die zwei auch gemacht. Sie haben die Ereignisse des aktuellen Tages und der zurückliegenden Tage miteinander besprochen, diskutiert. Sie haben versucht, im gemeinsamen Gespräch die Ereignisse einzuordnen, zu verarbeiten, sich gegenseitig zu helfen und vielleicht auch irgendwie Mut zu machen. Denn ein Stück weit waren sie natürlich auch enttäuscht und deprimiert und unsicher, ratlos, bedrückt, weil alles anders war, als sie es sich vorgestellt hatten. Es dürfte vermutlich am späteren Nachmittag schon gewesen sein, als sie aufgebrochen sind, weil hier eben gesagt wird, als sie in Emmaus ankommen, dass es schon Abend war. Nun, soweit hätte eigentlich alles ganz normal verlaufen können, wie es sonst eben auch üblich war. Doch nun geschieht etwas, mit dem die beiden nicht gerechnet hatten. Während sie unterwegs sind, geht Jesus ihnen nach, holt sie ein und er schließt sich ihnen an. Er tut so, als wolle er mit ihnen gehen, lieber zu dritt als nur alleine. Und das Besondere hier ist, dass die beiden Jünger Jesus nicht erkennen. Das mag uns vielleicht komisch vorkommen, aber Lukas begründet es auch, warum das so war. Es ist wohl geschehen, weil es Gott für gut oder wichtig angesehen hat, dass die zwei Jünger zuerst etwas lernen, dass sie zuerst weitergebracht werden, dass sie zuerst noch eine Lektion lernen, bevor sie Jesus erkennen. Denn aus dem, was die Jünger dann zu Jesus sagen, können wir erkennen, dass sie den Messias aus der Sicht der gesamten Heiligen Schrift gesehen falsch eingeordnet haben, falsch verstanden haben, dass sie sich ein falsches Bild von ihm gemacht haben. Und diese falsche Ansicht, die sollte korrigiert werden. Jesus hat so getan, als wollte er sich mit ihnen als wolle er mit ihnen unterwegs sein, sich anschließen. Und er bekommt dann natürlich auch mit, dass die zwei sich ziemlich angeregt unterhalten. Und er fragt sie, um was es denn geht. Und damit, mit dieser Frage, löst Jesus eine erste Reaktion bei den beiden aus. Lukas berichtet hier, dass die beiden traurig stehen bleiben, dass sie also nicht mehr weitergehen und dass dann einer der beiden, der uns mit Namen genannt wird, Kleopas, zu einer Erklärung, zu einer Antwort ansetzt. Das Stehenbleiben zeigt, wie sehr bei diesen beiden die Enttäuschung und der Schmerz präsent sind und wie sie auch in ihren Gefühlen, in ihrem Verstehen total durcheinander sind. Und das Stehenbleiben zeigt auch, wie wichtig es Kleopas ist, diesem Unbekannten, der nicht weiß, was in Jerusalem los war, klarzumachen, was geschehen ist und was ihm so wichtig ist. Es zeigt, wie konzentriert Kleopas hier bei der Sache ist. Er konzentriert sich völlig auf eine Antwort, auf eine Erklärung zu dieser für ihn unverständlichen Frage. Kann das sein, dass eine Person in Jerusalem ist, die nicht mitbekommen hat, was da geschehen ist? Für ihn war das eigentlich unvorstellbar, dass das jemand nicht mitbekommen hat. Und für ihn, für Kleopas, kam eben das noch dazu, dass ihn diese Ereignisse sehr stark mitgenommen haben, niedergedrückt haben. Klar, Jesus wusste, was passiert war. Er war ja der Hauptakteur. Aber Jesus wollte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erkennen geben, sondern er wollte den beiden ganz unvoreingenommen die Möglichkeit geben, dass sie ihr Herz ausschütten. Jesus wollte, dass die beiden ihre Not, ihre Unsicherheit, ihre Probleme ganz klar artikulieren können, zum Ausdruck bringen können. Und deshalb antwortet er mit der Gegenfrage, ja, was ist denn geschehen? Und dann können die beiden loslegen und Jesus ihre Sicht der Ereignisse und der Dinge schildern. Und sie beschreiben Jesus zunächst mal als Prophet. Sie haben ihn als Propheten wahrgenommen, als einen besonderen Propheten, denn sie erwähnen hier auch seine mächtigen Taten und die Wunder, die Jesus getan hat. Sie reden auch von den Predigten vor vielen Menschen und von Unterredungen mit wenigen oder sogar nur mit Einzelnen. Sie reden von seiner Vollmacht, die er von Gott erhalten hat und die eigentlich auch dem Volk klar war und bewusst wurde. Das Problem war nur, dass Jesus den Führern des Volkes ein Dorn im Auge war und dass diese Führer des Volkes dann Jesus haben beseitigen lassen, von den Römern kreuzigen lassen. Diese Aussagen, die die beiden Jesus gegenüber machen, die hätten auch andere Menschen aus Jerusalem machen können. Aber dann legen sie noch etwas nach. Dann kommt noch eine Aussage, die zeigt, dass sie Jesus nicht nur als Prophet gesehen haben. Sie sagen, wir hofften, dass er Israel erlösen werde. Da war noch eine Erwartungshaltung oder ein Glaube an den verheißenen Messias. Wir hofften, er würde Israel erlösen. Wenn die Bibel den Begriff Hoffnung verwendet, dann ist das eigentlich keine unbestimmte Sache. Dann bedeutet das mehr als nur unsere vage Hoffnung in dem Sinn, ja, vielleicht kommt's, vielleicht auch nicht. Biblische Hoffnung ist mehr. Biblische Hoffnung ist die Überzeugung, dass diese Hoffnung oder das Subjekt der Hoffnung, dass das ganz sicher eintreffen wird. Zum Zeitpunkt der Hoffnung ist es eben nur unklar, wann das geschehen wird. Aber die Tatsache, dass es geschehen wird, die steht außer Frage. Und wenn man bei den beiden Jüngern diese Hoffnung zugrunde legt, dann kann man vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen, wie groß die Enttäuschung bei ihnen gewesen sein muss, als Jesus dann tatsächlich gekreuzigt wurde, beseitigt wurde, als Jesus starb und dann auch ins Grab gelegt wurde. Damit war die Hoffnung bei den beiden am Ende. Er sollte doch Israel erlösen. Er hätte doch der Messias sein können. Und dann ist der Messias weg. Wenn er tatsächlich der Messias gewesen wäre, dann hätte er doch das Reich in Israel aufgerichtet. Ihre Hoffnung wurde bitter enttäuscht. Und selbst wenn noch ein kleiner Funken Hoffnung da gewesen wäre, dann wurde er an diesem Tag, als sie nach Emmaus zurückkehrten, vollends ausgelöscht. Denn jetzt war ja schon der dritte Tag, seitdem Jesus gestorben ist. Und damit ist bei ihnen auch der letzte Rest der Hoffnung gestorben. Denn am dritten Tag setzt die Verwesung ein. Und dann ist nach ihrer Vorstellung überhaupt nichts mehr zu machen. Außerdem hatte ja Jesus ab und zu mal angekündigt und vom dritten Tag gesprochen, dass der Menschensohn leiden, sterben muss und am dritten Tag auferstehen würde. Und dann war der dritte Tag so ziemlich rum und sie haben Jesus nicht gesehen. Jesus war den Jüngern zu dem Zeitpunkt, als sie aufbrachen, noch nicht erschienen. Ihre Meinung war halt, wenn Jesus tatsächlich auferstanden wäre, dann wäre er doch zu seinen Jüngern gegangen, dann hätte er sich doch gezeigt. Sie konnten sich es nicht anders vorstellen. Bei diesen beiden Jüngern wird uns hier gesagt, im gelesenen Abschnitt, dass ihre Augen gehalten waren, sodass sie Jesus nicht erkennen konnten. Aber ihre geistliche Sichtweise oder ihr Verständnis, es war genauso gehalten oder blockiert. Sie waren innerlich in eine bestimmte Denkrichtung gepolt. Sie haben die Ereignisse in ihre gedanklichen Schubladen einsortiert, die ihrer Sichtweise entsprochen haben. Und nach ihrer Sichtweise war eben der Messias der Befreier. Da wurde Sieg erwartet und nicht Tod und beseitigt werden. Und diese politische Sichtweise auf den Messias, die war nicht nur bei den beiden Emmaus-Jüngern, die ja zum erweiterten Jüngerkreis gehören, vorhanden, sondern diese Sichtweise war auch bei den 12 Jüngern, beim engen Jüngerkreis vorhanden. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 wird das erwähnt. Kurz vor der Himmelfahrt fragen die Jünger Jesus, wirst du jetzt für Israel dein Reich aufrichten? Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man eine ganz große Erwartung hat, dass man dann Aussagen von Menschen oder Ereignisse oder Situationen irgendwie mit dieser Erwartungshaltung in Beziehung bringt und dass man dann automatisch solche Ereignisse oder Aussagen in eine Richtung interpretiert, die in die eigene Sichtweise und Erwartungshaltung reinpasst. Das mag ja manchmal auch okay sein, aber man kann eben mit so einer Erwartungshaltung auch richtig daneben liegen, so wie es bei den beiden Emmaus-Jüngern war. Denn bei ihnen war die Auferstehung nicht im Bereich des Möglichen. Sie konnten sich das nicht recht vorstellen und hatten es so wohl auch nicht erlebt. Und deshalb hat der Bericht der Frauen bei ihnen keine Freude ausgelöst, sondern eher Verwirrung und Erschrecken. Sie hatten diese Fakten zwar zur Kenntnis genommen und konnten das Jesus jetzt auch alles erzählen. das leere Grab, die Engel, die Jünger, die hingegangen sind und nachgeprüft haben, aber Jesus nicht sahen. Aber alle diese Dinge haben sie nicht als Auferstehung erkennen können. Und deshalb sind sie in ihrer Trauer und Verwirrung stecken geblieben. Jesus hat ihnen die ganze Zeit zugehört. Er hat nicht gleich bei der ersten Aussage eingehakt oder korrigiert, in der die beiden eine falsche Sichtweise, falsche Denkweise zum Ausdruck gebracht haben. Jesus hat die beiden ausreden lassen. Sie konnten wirklich ihr Herz bei ihm ausschütten, ohne gleich unterbrochen zu werden. Wir sehen hier auch, dass Jesus die beiden ernst genommen hat. Da stellt sich uns die Frage, ob wir das auch so machen. Hören wir zu, wenn jemand erzählt, wie es ihm geht? Haben wir schon Antworten parat, noch bevor wir die ganze Geschichte kennen? Jesus unterbricht nicht vorschnell. Er wartet, bis die Jünger ihr Herz ausgeschüttet haben. Er hört sich die ganze Geschichte an. Aber so intensiv wie er zuhört, so intensiv kommt dann auch seine Reaktion und seine Antwort. Und er kommt hier gleich richtig zur Sache. Er muss zunächst mal die beiden Jünger richtig aufrütteln. Er muss sie wachrütteln. Er muss sie aus ihren festgefahrenen Gedanken herausholen. In der Luther-Übersetzung heißt es hier, O ihr Toren. Das ist einerseits ja ein Tadel, ein Wachrütteln. Er hat vielleicht, könnte man sagen, geschimpft mit ihnen. Aber das heißt nicht, wenn er sagt, O ihr Toren, dass er sie als dumm hinstellt. Ein Tor muss kein Dummkopf sein. Er kann sogar logisch denken, aber es fehlt eben das rechte Verständnis oder der richtige Überblick. Im Psalm 14,1 heißt es, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott oder es gibt keinen Gott. Man könnte also die Aussage von Jesus eher so verstehen, dass er damit ausdrückt, dass die beiden geistlich gesehen eben ahnungslos sind, dass ihnen die richtige Einsicht fehlt, dass sie an dieser Stelle keine Ahnung haben von göttlichen Dingen. Und mit dieser Aussage, mit diesem Tadel, rüttelt Jesus die zwei Jünger wach und reißt sie aus ihrer falschen Denkweise heraus. Sein Ansatz ist der, dass er ihnen zumutet, die ganze Sache, also die ganzen Ereignisse, von denen sie Jesus berichtet haben, dass sie diese ganze Sache von Gott und von Gottes Wort her sehen sollen und sehen müssen und eben nicht von ihrer Weltsicht her, von ihrer Denkweise her. Und er rügt sie auch dafür, dass sie den Aussagen der Propheten, die es ja im Alten Testament gibt über ihn, dass sie dazu ein zu träges Herz haben, um dem allem Glauben zu schenken. Nach biblischem Verständnis ist das Herz der Sinn, der Sitz des Denkens und des Wollens und des Willens, der Sitz aller Entschlüsse. Unser Verhalten, unsere Gedanken, unsere Taten, unsere Worte, die entspringen aus biblischer Sicht unserem Herzen. Und Jesus appelliert hier an die Herzen der Jünger. Ihr Problem war, dass sie nicht allem geglaubt haben, was über Jesus berichtet war, was die Propheten über den Messias vorhergesagt haben. Sie haben das geglaubt, was sie sich vorstellen konnten oder was in ihr Bild gepasst hat. Und diese Schlagseite oder diese Einseitigkeit bei den beiden Jüngern, die korrigiert Jesus nun. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Da hat den Jüngern einfach diese Sichtweise gefehlt. Das Leiden des Messias, das Eingehen in die Herrlichkeit, also das Verwandeltwerden des sterblichen menschlichen Leibes in einen Auferstehungsleib und dann auch die Rückkehr zu Gott. Das haben die Jünger irgendwie beiseite gelassen, nicht gesehen. Und diese Frage war ja eine rhetorische Frage von Jesus. Musste nicht Christus dies erleiden? Diese Frage können die Jünger dann auch nicht beantworten. Dazu können sie nichts sagen. Und deshalb setzt Jesus jetzt auch zu einer Art Bibelstunde an und erklärt den beiden die Aussagen des Alten Testaments. Er zeigt den beiden durchs ganze Alte Testament hindurch die Aussagen, die über ihn als Messias gemacht sind und was die bedeuten und wie sich in ihm das auch alles erfüllt hat. Eigentlich kannten die beiden ja die Schrift, also das Alte Testament, aber sie hatten die Zusammenhänge eben nicht richtig verstanden. Und die Auslegung von Jesus, das, was Jesus ihnen sagt, als sie unterwegs sind, das geht ihnen nahe. Das trifft sie in ihrem Innersten. Und das löst auch ein Umdenken bei ihnen aus, eine neue Sichtweise, ein neues Verständnis. Und später bekennen sie sich das auch gegenseitig, dass ihre trägen Herzen in brennende Herzen verwandelt wurden. Inzwischen sind sie am Ziel ihres Marsches angekommen, haben Emmaus erreicht und Jesus tut so, als würde er weitergehen. Aber die beiden Jünger laden Jesus ein, sie bedrängen ihn sogar, dass er bei ihnen bleibt und nicht dann in die anbrechende Nacht weiter allein unterwegs sein soll. Und Jesus kommt ihrer Bitte nach und kehrt bei ihnen ein als Gast. Doch dann berichtet uns Lukas, dass die Rollen irgendwie vertauscht werden. Jesus ist auf einmal kein Gast mehr, sondern er verhält sich wie der Hausherr, wie der Gastgeber. Er nimmt das Brot, dankt Gott dafür, bricht es und teilt es dann aus. Und nachdem Jesus das Brot gebrochen hat, haben die Jünger Jesus erkannt. Lukas sagt auch, warum. Das ist nicht geschehen, weil die Jünger Jesus wegen des Brotbrechens erkannt hätten oder wegen des Segens, den Jesus gesprochen hat. Lukas berichtet hier, ihre Augen wurden geöffnet. Da war also Gott am Werk. Zweimal die passive Zeitform. In Vers 16, ihre Augen wurden gehalten. Und jetzt hier in Vers 31, ihre Augen wurden geöffnet. Nur nachdem die beiden jetzt Jesus erkannt haben, ist Jesus auf einmal nicht mehr sichtbar. Er verschwindet vor ihren Augen. Jesus lässt sich nicht festhalten. Er ist nicht mehr in bleibender, sichtbarer Form bei ihnen. Und auch nicht bei den anderen Jüngern. Da hat sich aus Sicht der Jünger in ihrer Beziehung zu Jesus etwas verändert. Aber das tut ihrer Freude keinen Abbruch. Diese neu gewonnene geistliche Sichtweise bei ihnen, die ist beständig. Sie wissen nun, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und lebt. Sie haben es selber erfahren, dass Jesus lebt. Und diese Erfahrung, diese neue geistliche Sichtweise, die sie auch gewonnen haben, die lässt sie nun nicht zu Hause sitzen bleiben. Sie machen sich sofort auf den Weg zurück nach Jerusalem. Und das heißt ganz klar, nochmal 2 Stunden Fußmarsch, obwohl es ja schon Abend war, obwohl dann die Nacht schon angebrochen war. Das war dann auf einmal kein Problem mehr. Sie wollten ihr Erleben unbedingt mit den anderen Jüngern teilen. Und sie wollten vor allem die anderen Jünger ermutigen und ihnen die frohe Botschaft bringen. Denn bis zu ihrem Aufbruch aus Jerusalem war ja Jesus den Jüngern noch nicht erschienen. Von daher kannten diese Jünger ja nur den Bericht der Frauen, der bei den beiden Emmaus-Jüngern ja Verwirrung und Trauer hinterlassen hatte. Und nun wollten sie den 11 anderen Jüngern ihre Begegnung mit Jesus mitteilen, damit sich auch bei denen die Freude über die Auferstehung einstellen konnte. Und sie finden dann, als sie in Jerusalem ankommen, die 11 und weitere Personen aus ihrem Umfeld und erfahren dort, dass auch Petrus eine Begegnung mit Jesus hatte. Und diese Begegnung hat bei den übrigen Jüngern im Gegensatz zum Bericht der Frauen die Osterfreude geweckt. Und die Jünger, die 11 in Jerusalem, die bezeugen den 2 Emmaus-Jüngern, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist und lebt. Dieser Bericht, den Lukas hier dem Theophilus geschickt hat, im Rahmen des ganzen Evangeliums, dieser Bericht ist für mich immer wieder neu ein ermutigender Bericht, weil er zeigt, wie Jesus auch solchen Menschen nachgeht, die nicht in der vordersten Reihe sind, die vielleicht nur die zweite Geige spielen, wie man so schön sagt. Dieser Bericht zeigt auch, wie Jesus als geschickter Seelsorger sich um 2 enttäuschte und niedergeschlagene Menschen annimmt und ihre Sichtweise verändert. Lukas zeigt hier, wie Jesus den Glauben der beiden neu ausrichtet, wie er ihn stärkt und ermutigt und wie letztlich ihre Niedergeschlagenheit sich in Freude verwandelt. Der Bericht hier zeigt, wie aus Menschen, die sich zurückziehen, solche werden, die zu anderen gehen und denen die frohe Botschaft sagen. Mir scheint dieser Bericht von Lukas auch exemplarisch zu sein für das Wirken von Jesus im Jüngerkreis nach seiner Auferstehung. Wir lesen in den Evangelien, dass die Jünger am Auferstehungstag noch ängstlich waren, als ihnen Jesus erschien. Ganz zu schweigen von ihrer Angst bei der Verhaftung von Jesus. Und wenn sie zusammenkamen, dann haben sie die Türen abgeschlossen, damit sie einigermaßen wenigstens sicher und unbehelligt von außen sind. Die Jünger waren an Ostern am Auferstehungstag noch ängstlich. Und wenn wir dann weiterlesen in der Bibel, an Pfingsten, da war von Angst keine Spur mehr. Da waren sie mutige Zeugen und sie waren beteiligt bei der Entstehung der ersten Gemeinde. Da hat sich bei den Jüngern in 50 Tagen viel mehr ereignet, als in den 3 Jahren vorher, in denen sie mit Jesus unterwegs waren. Sie haben erlebt, Jesus ist auferstanden und lebt und Jesus hat ihnen geistliche Einsicht vermittelt. Nicht nur den beiden Emmaus-Jüngern, sondern auch dem engen Jüngerkreis, den 11 Jüngern. Wie erlebst du Jesus? Wie erleben wir ihn? Natürlich nicht in dem Auferstehungsleib, den die Jünger noch gesehen haben, 40 Tage nach Ostern. Wir wissen vom Wort Gottes her, dass Jesus nach 40 Tagen zu Gott in den Himmel zurückgekehrt ist und dass er nach 50 Tagen an Pfingsten seinen Heiligen Geist als Stellvertreter auf diese Erde gesandt hat, zu den Jüngern. Aber durch den Heiligen Geist hat Gott in den Jüngern gewirkt und wirkt er heute noch in uns. Wenn wir uns mit den Emmaus-Jüngern vergleichen, dann dürfen wir da auch Parallelen ziehen. Denn auch uns geht Jesus nach, bildlich gesprochen. Auch wir sind ihm nicht egal. Er kümmert sich um uns. Wir sind ihm wichtig. Wie Jesus das tut, das ist seine Sache. Jesus hätte ja die beiden laufen lassen können. Irgendwann hätten sie es schon mitbekommen, dass er tatsächlich auferstanden ist. Aber er hat das nicht getan. Er hat sich um diese zwei gekümmert und hat sie ermutigt. Und auch uns könnte Jesus laufen lassen. Auch uns kann er laufen lassen. Aber auch das tut er nicht. Auch uns geht er nach. Auch für uns interessiert er sich. Ja, ihm waren sogar diese beiden eher unbedeutenden Jünger wichtiger als die 11 Jünger. Das heißt doch, dass es egal ist, wie groß oder wie klein ein Mensch sich vorkommt. Jeder darf damit rechnen, dass Jesus ihm begegnen möchte und dass er wichtig ist für Jesus. Auch zu uns möchte Jesus reden und er redet zu uns, wenn wir sein Wort lesen oder wenn wir im Gottesdienst sind oder wenn wir mit jemandem anderem reden. Auch uns möchte Jesus das Wort Gottes groß machen und uns in unserem Innersten erfahren lassen, dass er es ist, der redet. Und das Ziel ist letztlich, dass sich auch unsere Herzenshaltung ändert, wie bei den Emmaus-Jüngern, und dass auch wir zu geistlicher Einsicht und zu Glauben kommen. Auch unseren Glauben möchte Jesus stärken und uns ermutigen auf unserem Weg in der Nachfolge, so wie er es als Seelsorger hier bei den Emmaus-Jüngern getan hat. Das wünsche ich uns, dass wir das in der kommenden Woche erfahren dürfen. Amen. Wir stehen noch auf und beten miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir durch unseren Herrn Jesus für dein Wort, das wir in gedruckter Form haben und selber lesen können und auch im Gottesdienst lesen und darüber nachdenken können. Danke, dass du durch dein Wort zu uns redest und danke, dass du uns in deinem Wort auch zeigst, dass du nichts beschönigst an falschem Denken oder falschem Verhalten, aber dass du auch da an solchen Stellen ansetzt, um uns zu korrigieren. Du hast das bei den beiden Jüngern aus Emmaus getan und du möchtest das auch bei uns tun, wenn wir falsches Verhalten oder falsches Denken in unserem Leben haben, wenn wir vielleicht niedergeschlagen sind, wenn wir ratlos sind, wenn wir niedergedrückt sind oder Angst haben. Danke, dass wir in jeder Situation zu dir kommen dürfen und auch damit rechnen dürfen, dass du da bist, dass du uns nicht abblitzen lässt, sondern dich um uns kümmerst, dir anhörst, was uns auf dem Herzen liegt. Und danke, dass wir auch trauen dürfen, dass du uns führst und leitest, dass du uns beistehst und dass du uns ans Ziel bringst. Ich bete darum, dass du uns dieses Wort in der kommenden Woche immer wieder ins Gedächtnis kommen lässt, dass du uns immer wieder neu daran denken lässt und uns dadurch ermutigst und stärkst und unseren Glauben an dich festigst und ja, ausrichtest. Herr, steh du uns bei und segne du uns. Amen.